Wenn man in der Bibel liest und man diese gute Gewohnheit hat, das täglich zu tun, dann ist man manchmal in der Gefahr, dass man nur so drüber liest und zuklappt, vielleicht noch betet, in den Alltag geht und es ist viel von dem verloren, von dem, was wir da gerade so zu uns genommen haben. Deswegen ist es immer gut, man nimmt sich ein wenig mehr Zeit und ein Sonntag ist geeignet, dass man zusammenkommt und sich Zeit nimmt, sich ein wenig in das Wort Gottes zu vertiefen. Das ist ein bisschen so wie bei euch hier im Haus, wenn man hier oben ist. Ich würde sagen, hier kenne ich mich ein bisschen aus. Vorhin bin ich aber mal in die Tiefe gegangen und ich habe gestaunt. Ja, das ist alles neu und ihr habt neue Möglichkeiten, neue Räume und so. Also ich gratuliere herzlich zur unteren Etage, das ist sehr, sehr schön geworden und damit schöne Möglichkeiten. Und so ist es beim Bibellesen auch, gell? Du bist oben und denkst, du kennst dich aus, du liest deinen Bibeltext, kenne ich. Manchmal muss man ein bisschen in die Tiefe gehen, um etwas Neues zu entdecken. Das Erlebnis habe ich zumindest gerade so gehabt. Wir haben in der ersten Stunde, das ist eine gute Gewohnheit, über den Herrn Jesus nachgedacht und über das, was er für uns am Kreuz getan hat. Und man kann nicht genug darüber staunen, das hat der Hans schon gesagt, es ist nicht zu häufig, dass man jede Woche zum Brotbrechen zusammenkommt, es ist eher zu wenig und die ersten Jünger haben das täglich getan und sie haben täglich gestaunt und sind täglich in die Tiefe gegangen, als sie über das große Ereignis, das Erlösungswerk von Jesus nachgedacht haben. Das Kreuz ist für uns Anlass, dankbar zu sein. Das war nicht vom ersten Tag an so. Am ersten Tag nach der Hinrichtung von Jesus an diesem Schandholz war das Entsetzen der Jünger groß. Am ersten Tag waren sie tief enttäuscht, dass er, auf den sie alle ihre Hoffnungen gesetzt hatten, plötzlich nicht mehr da ist und auf eine so schreckliche Art und Weise umgekommen ist. Da war ein Traum geplatzt. Mathilda hatte vorgestern Geburtstag und meine Frau hat viele Luftballons aufgeblasen. Und wenn du da so ein Ding hast und du bläst und bläst, ich stelle mir das so vor bei den Jüngern, als sie berufen worden sind, der Herr Jesus hat sie erst einmal in seine Nachfolge gerufen, dann haben sie einige seiner Wunder miterlebt und sie haben so allmählich begriffen, mit wem sie es da zu tun haben, dass das nicht so ein Rabbi ist, ein Lehrer, wie man die da aus Judäa kannte, so die Schriftgelehrten, die viele Worte gebraucht haben, aber es steckte da nicht viel dahinter. Nein, die merkten, das, was der sagt, der steht da voll dazu. Und dann hat er von dem Reich Gottes gesprochen. Und das wurde, wie so beim Luftballon, das wurde größer und weiter und größer und weiter. Bis zu diesem Tag. Der große Höhepunkt, der Triumph-Einmarsch nach Jerusalem. Und alle stehen Spalier und rufen Hosianna. Und die Jünger haben erwartet, dass das, wovon er gesprochen hat, dieses Reich Gottes, dass es jetzt errichtet würde. Und was passiert? Er wird hingerichtet. Er wird festgenommen, ein unfairer Prozess, irgendwelche Lügengeschichten hatten sie sich ausgedacht. Und dann wird er noch am selben Tag seiner Verurteilung, unfairer Prozess vor Pilatus, der eigentlich entgegen seiner Überzeugung das Urteil aussprach, wird er ans Kreuz genagelt. Eine Riesenenttäuschung. Und da ist eben, wie so beim Luftballon, dieser Traum ist geplatzt. Ich habe das gestern, als ich vom Auto nach Hause kam, im Radio gehört, dass hier ein schwerer Motorradunfall bei euch sozusagen vor der Haustüre sich ereignet hat. Ein Mann mitten im Leben, 37 Jahre, da ist ein Mensch, der hat Pläne und Träume und wir wissen nicht, ob der Familie hat, der ist ja sicher nicht aus eurer Dorfgemeinschaft gewesen. Und plötzlich ist es vorbei. Bei den Jüngern war die Luft draußen. Die waren ganz unten, von ganz oben, ganz unten. Nun, es blieb ja nicht dabei. Wir wissen ja, das Neue Testament geht weiter. Die Apostelgeschichte ist dann das große Buch, das davon erzählt, dass die Kirchengeschichte eigentlich an dieser Stelle erst so richtig anfängt. Den größten Teil des Neuen Testamentes hat tatsächlich Lukas geschrieben. So in Quizfragen würde man überlegen, Paulus, der hat die meisten Briefe, aber da waren auch sehr kurze dabei geschrieben, aber von der Menge des Textes ist es mit Abstand Lukas, der das meiste geschrieben hat, einer, der hervorragend recherchiert hat, der zwei umfangreiche Abhandlungen verfasst hat, das Evangelium nach Lukas und dann eben auch die Apostelgeschichte. Und damit hat Lukas festgehalten, was es mit diesem Jesus tatsächlich auf sich hat. Also erst dieser Report, sage ich mal, über die Erdenjahre von Jesus und dann die Apostelgeschichte wird eingeleitet in Kapitel 1, Vers 1. Diesen ersten Bericht habe ich verfasst von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren. Also, das ist so der Übergang von dem, was war, von diesem ersten Bericht zum zweiten. Den ersten habe ich verfasst von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren. Das war nur der Anfang. Da, wo die Jünger dachten, jetzt ist es zu Ende, das war in Wirklichkeit nur der Anfang. Das hat Lukas hier erkannt und zu Papier gebracht. Das, was Jesus bis zu seiner Himmelfahrt getan hatte, das war ja nur der Auftakt von einer gewaltigen Bewegung, die jetzt hier ins Leben gerufen wird. Apostelgeschichte heißt auf Griechisch Praxeis Apostolon, übersetzt die Praxis der Apostel. Das heißt, der tätige Einsatz dieser Zwölf ist ja ein etwas sperriges Wort, Apostelgeschichte. In englischen Bibeln sind das nur vier Buchstaben, Acts. Das trifft es viel besser, das sind diese Aktionen, das ist das, was jetzt passierte, was in Bewegung kam, der, ja, ich sage nochmal, tätige Einsatz der Apostel. Und die Apostelgeschichte schildert anschaulich, was damit gemeint ist. Sie berichtet vom Petruszeugnis in Jerusalem, wie mutig er auf einmal auftritt, der Tage zuvor Jesus verleugnet hatte, ich kenne diesen Mann nicht. Dann wird er bevollmächtigt vom Heiligen Geist und dann es kommen Tausende zusammen und sogar Tausende zum Glauben durch seine Predigt. Die Apostelgeschichte berichtet außerdem vom Pauluszeugnis, zum Beispiel in Athen, dieser Weltmetropole und auch in anderen bedeutenden Städten, einer, der das Evangelium dann in die Welt hinausgetragen hat. Und nicht nur von den großen Aposteln spricht die Apostelgeschichte, auch von anderen bekannten, aber auch weniger bekannten Zeugen und eben vom Aufbruch der Gemeinde Jesu in die ganze Welt. Am Anfang dieser Geschichte steht die Himmelfahrt. Und mit der Himmelfahrt von Jesus beginnt die Erdenfahrt seiner Gemeinde. Der Himmelfahrt des Herrn beginnt die Erdenfahrt der Jünger und der Bewegung der Gemeinde, die jetzt hier ins Leben gerufen wird. Am Startschuss oder als Startschuss erteilt Jesus, bevor dass er entrückt wird, seinen Jüngern einen bedeutenden Auftrag. Er gibt sozusagen ein Kommando und so will ich das Thema heute Morgen nennen, Himmelfahrt und ein Kommando. So. Also in diesem Buch wird viel Mutiges und auch viel Ermutigendes erzählt. Wir haben in den vergangenen Staffeln so durch die Apostelgeschichte im Satt gepredigt und wir haben viel entdeckt, was Relevanz hat für das Leben auch eben junger Leute hier im Land-Dill-Kreis. Da ist viel Bewegendes zu erfahren, mitreißende Geschichten und eben eine wahrhaft weltverändernde Geschichte. Und ich hoffe, dass die junge Generation sich mit einspannen lässt in das, was hier angefangen ist. Es hat seinen Anfang genommen mit Jesus, es hat Fortsetzung gefunden mit den Aposteln, dann die Kirchengeschichte und es ist ja immer noch nicht zu Ende. Und solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist, haben wir noch viele Gelegenheiten, weiter an diesem Reich Gottes zu bauen. Wir sind Beteiligte dieses gewaltigen Unternehmens. Aber neben dem Mutigen und Ermutigenden, was wir in der Apostelgeschichte lesen, gibt es auch manches Entmutigende. Es gibt auch enttäuschende Ereignisse, die hier zum Vorschein kommen. Es ist auch eine Geschichte von Blut und eine Geschichte von Tränen und eine Geschichte von Versagen und von Verrat und eine Märtyrergeschichte. Bei all dem, wo der Name Jesus verkündigt wird, stößt es natürlich auch auf Widerstand. Zustimmung, große Scharen bekehren sich, aber auch extreme Ablehnung. Und was der Apostel Paulus durchgemacht hat, das ist ja unglaublich, dass man ihn sogar gesteinigt hat und für tot hielt und dann die Schiffbrüche und andere Anfeindungen, dass also die römische Soldaten ihn in Schutz nehmen mussten vor seinen eigenen Leuten, Jerusalem auf den Schultern tragen mussten, sonst hätten sie den gelyncht. Also das ist schon bewegend. Da, wo das Evangelium gesagt wird, da passiert was. Wenn es überzeugt weitergegeben wird, da kann man nicht neutral bleiben. Das zeigen diese Texte jedenfalls deutlich. Ja, für die meisten der Apostel damals war ihre Mission ein Himmelfahrtskommando, wie man das so nennt aus dem Krieg. Also es ist ein Einsatz mit tödlichem Ausgang. Und der Erste, der es nicht überlebt hat, war Jakobus, einer der 12, der Bruder von Johannes, Sohn des Zebedäus, den sie enthauptet haben und so. Ein Himmelfahrtskommando, Einsatz mit tödlichem Ausgang. Der beauftragte Trupp hat sich hinter die Linien des Römischen Reiches sehr wohl im Bewusstsein der geringen Chance, dieses Territorium lebend zu verlassen, begeben. Und dieser Mut kam nicht von ungefähr. Lasst uns mal lesen jetzt aus dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Ich möchte von Vers 4 an lesen, Apostelgeschichte 1, Vers 4. Und als er mit ihnen versammelt war, mit seinen 12 Freunden, das heißt, es waren 11, einer wird dann im Laufe dieses Kapitels nachgewählt, er war mit ihnen zusammen, dann befahl er, das ist dieses Kommando, befahl er, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach nicht wenigen Tagen. Und sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich her? Hast immer von diesem Reich Gottes gesprochen und jetzt erstmal diese Enttäuschung, aber dann diese große Freude. Jesus ist auferstanden. Wie ist es jetzt mit dem Reich Gottes? Geht das jetzt in Erfüllung? Stellst du also in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich wieder her? Ich glaube, dass die Jünger an die goldenen Zeiten dachten, die Israel erlebt hat unter David. Die goldenen Zeiten, die Israel auch unter seinem Nachfolger, seinem Sohn Salomo erlebt hat. Das war die Glanzzeit im Volk. Eine solche Größe, eine solche ich sag auch mal, weltpolitische Bedeutung hat Israel vorher und nachher nie wieder erlangt. Große Anerkennung von David und ein großer Reichtum, Siege, Segen, mit dem Gott den König und sein Volk überschüttet hatte. Das war die Vorstellung der Juden damals zur Zeit von Jesus, wenn die Rede von dem Reich war und von dieser bedeutenden Größe, von der sie halt auch träumten und nach der sie sich zurücksehnten. Wiederherstellung. Jesus stellt nicht wieder her. Jesus schafft Neues. Jesus ist kein Restaurator. Es gibt ja diese Sendungen, sehr beliebt, dass da irgendwelche runtergekommenen Häuser oder Inneneintritt, das wird da so zu Hause im Glück und wie heißt das, gell? Da wird etwas wiederhergestellt. Und dann freut man sich, Mensch, wie, dann gab es dann diese Vorher-Nachher-Bilder und so war furchtbar und dann jetzt so schön und so. Aber so ist Jesus nicht. Er stellt nicht wieder her, sondern Jesus schafft Neues. Mit Jesus hat das Reich Gottes bereits angefangen. Das war etwas Neues, das er als Gott selber höchstpersönlich die Erde betreten hat, wie Hans das heute Morgen gesagt hat. Er kam, siehe, ich komme deinen Willen, o Gott, zu tun. Dann begibt er sich in diese Welt und damit war das Reich Gottes plötzlich mitten unter ihnen. So hatte das seinen Jüngern ja versucht zu erklären. Und irgendwann am Ende der Welt wird es dann vollendet werden. Die Jünger fragen, wann ist es soweit? Jesus aber weigert sich, diese Frage zu beantworten. Er sprach, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Also wer die Frage nach dem Wann stellt, der kriegt von Jesus eine Abfuhr erteilt. Das gilt auch heute für diejenigen, die solche Fahrpläne für die Zukunft aufstellen und sogar gewisse Ankunftszeiten festlegen. Diese Fahrpläne haben sich oft genug als ungültig erwiesen. Das haben verschiedenste Gruppierungen und so weiter. Und es gibt die auch noch bis in die Zukunft. Ich glaube, die letzte Vorhersage für das Ende der Welt, das sind 3300, also das hat's immer gegeben. Aber was sagt Jesus hier? Das ist nicht eure Sache. Ich frage mich, warum, das ist wohl eine Stelle, die da viele überlesen haben, die also spekulieren und sagen, das kann man relativ genau eingrenzen oder sogar auf den Tag genau vorhersagen, wann das Ende der Welt oder die Wiederkunft von Jesus sich ereignet. Es ist nicht eure Sache, Zeit und Zeitpunkt zu wissen. Der Vater in seiner Vollmacht hat das festgelegt. Also aus diesem Zug steigt Jesus aus, da macht er nicht mit, da macht er klar, es ist alleine die Sache des Vaters. Jesus will nicht, dass du und ich, dass wir uns einen bestimmten Termin eintragen, dass irgendwann auf der Homepage von Markus Wesch neben den ganzen Terminen, du Renne-Roth muss das gewesen sein und Weitefeld, was ich da, und irgendwann steht dann da Wiederkunft Jesu an irgendeinem Termin. So, da guckt man immer dann nach und ach, ich habe noch 3 Wochen Zeit, noch 2 und so, das und das müsste ich noch in Ordnung bringen und dann kann er kommen. Aber so ist es eben nicht. So, dass wir dann besser planen können. Warum wollen die Jünger das wissen? Erstmal sollen alle die Fahrkarte zum Himmel kriegen, die Einladung hin zu seinem Reich. Über die Vollendung reden wir später. Erstmal muss jeder den Namen Jesus überhaupt erfahren. Und da gibt es weltweit genügend Menschen, die nie etwas von Jesus gehört haben. Das habe ich ja selbst nicht lange nach der Wende habe ich einen Einsatz in Potsdam gemacht, wo ich junge Leute angetroffen habe, die wirklich den Namen Jesus noch nie gehört haben. Absolut atheistisch erzogen worden. Es war schön, mit ihnen zu reden, weil man ihnen wirklich was Neues sagen konnte. Die wussten nichts. Also da fingst du wirklich bei null an. Aber die waren auch sehr überrascht und sehr interessiert. Und weltweit gesehen gibt es unerreichte Völker immer noch und es gibt viele Sprachgruppen, in denen das Wort Gottes nicht in schriftlicher Form vorliegt oder auch keine Missionare, die erreicht haben und so. Also das muss zunächst einmal passieren, dass der Name Jesus, dieser Auftrag, den Jesus hier erteilt, bis ans Ende der Welt, dass dieser Auftrag erst einmal ausgeführt wird. Denn der Name Jesus ist das Passwort, mit dem du in das Reich Gottes reinkommen kannst. Da kommt ja keiner rein, der sagt, ich bin ein guter Mensch gewesen oder ich habe auch an Gott geglaubt oder so. Das ist alles nicht das Passwort. Oder wenn Menschen aus anderen Religionen kommen und dann die Namen ihrer Götter da versuchen, als Passwort einzugeben. Mal aus einer anderen Übersetzung, Kapitel 4, Vers 12 in der Apostelgeschichte, bei niemand anderem ist Rettung zu finden, unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. So sagt es Petrus, Kapitel 4, Vers 12, kein anderer Name. Ihr habt das natürlich schon 100-mal gehört, aber es gibt Menschen, die hören das zum ersten Mal. Millionen kennen den Namen Jesus nicht. Und die Möglichkeit, dass sie ihn hören, dass er ihnen gesagt wird, ist eigentlich recht einfach. Wir brauchen nur diesen Auftrag, dieses Kommando ernst nehmen und es umsetzen. Die Jünger fragen Jesus, was er tun wird, und er antwortet, was sie tun sollen. Sie fragen, wann geht's los? Und er antwortet, geht ihr los in der Kraft des Heiligen Geistes. Ihr werdet meine Zeugen sein. Übrigens werdet. Er sagt nicht, ihr sollt. Es ist in dem Sinne doch kein Kommando, weil es kein Imperativ ist, sondern eine Feststellung. Ihr werdet. Jesus wirbt hier gar nicht, sondern er stellt fest, Christsein ist Zeuge sein. Wer von Jesus erfüllt ist und auch vom Heiligen Geist erfüllt ist, kann offensichtlich gar nicht anders als Zeuge sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das fällt uns nicht immer sehr leicht, sich zu Jesus zu bekennen. Also jetzt haben wir das gehört heute Morgen in der Nachbarschaft, Zelteinsatz Monshausen, sollten da auch erscheinen. Ich habe immer schlechtes Gewissen, bei einem Zelteinsatz so als Gast zu gehen, wenn ich nicht jemanden mitbringe. Das ist ja, also Uli Pazani sagt das bei seinen Vorbereitungen zur Evangelisation immer, es kommt keiner von euch, wenn er nicht einen Gast dabei hat. Wir haben nicht genug Platz und so, dann bleibt er lieber. Also der droht da richtig. Und eigentlich hat er ja auch recht. Wir wissen, dass er recht hat. Eine Evangelisation ist nicht für die Frommen, sondern es ist für die, die es noch nicht wissen oder zumindest nicht begriffen haben. Aber es ist immer so ein bisschen unangenehm, gell? Einzuladen, so aus dem Nichts heraus, dann trauen wir uns nicht so richtig. Ich bin sehr dankbar, dass der Einsatz nicht abgesagt werden musste. Man hatte mich auch gefragt, ob ich vielleicht für ein, zwei Tage einspringen könnte für Karl Ernst, dass jetzt der Helmut Blatt die ganze Zeit übernimmt. Das ist schon mal ein wirklicher Segen und ich glaube von Gott so auch geführt, dass er auch nach einer Krankheitszeit jetzt auch gesundheitlich in der Lage ist, dass er sich das zutraut und er freut sich drauf. Also beste Voraussetzungen jetzt in den nächsten 8 Tagen von heute bis am nächsten Sonntag Menschen einzuladen oder zumindest die Sache in der Weise zu unterstützen, dass wir aktiv täglich auch für diese Zeltarbeit beten, dass Menschen zum Glauben kommen. Und da, wo euch Gott im Gebet einen Menschen aufs Herz legt, da habt Mut, ladet ein und macht den Namen Jesus bekannt. Manchmal schämen wir uns, manchmal fürchten wir uns, manchmal haben wir keine Lust, manchmal haben wir keine Zeit, oft haben wir nicht so die rechte Kraft. Naja, und weil der Herr Jesus das weiß, gibt er uns die Kraft. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Ich war bis gestern, das wirst du auch von meinen Terminen her wissen, in Breckerfeld. Da fand zum 5. Mal eine Konferenz statt. Prophetikon nennen die das. Da geht es um das prophetische Wort und oft um so Zukunftsfragen, und es ging jetzt speziell bei dieser Konferenz um das Reizthema Himmel und Hölle. Hatte ich einen Vortrag, 50 Minuten über Nahtoderfahrungen, ganz spannendes Thema, hat viele Fragen so aufgeworfen, und dann sollte ich noch über ein Seminar durchführen, über die Frage, was denn unmittelbar nach dem Sterben eigentlich mit uns passiert. Ich habe dann am Ende gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich mich verstecken soll, weil ich bin sicher, da kommen jetzt ganz viele und sagen, aber was ist mit der Stelle? Also die Bibel macht da gar nicht immer so ganz genaue Aussagen. Gut, das war ein spannendes Seminar, aber es ist uns natürlich auch bewusst, neben all diesen Fragen, die man da stellen kann, was man erfahren kann über das, was kommen wird im Jenseits und so, haben wir natürlich diesen Auftrag, von dem wir hier reden. Wir sollen den Leuten sagen, dass es die Möglichkeit gibt, in den Himmel zu kommen, aber dass die Konsequenz ist, das Angebot von Jesus abzulehnen, die Hölle ist. Das wird ja heute kaum noch. Solche Botschaften werden im Giftschrank rücksichtsvoller Pastoren eingeschlossen und der Schlüssel irgendwo weggeschmissen. Sowas kann man ja dem modernen Menschen von heute nicht zumuten. So am Rande dieser Konferenz hatte ich ein Gespräch mit dem Johannes Vogel, der Schulleiter dort in Breckerfeld, und der erzählte mir von Hilmar Schulze, ist der Vater von David Schulze, der in Dillenburg Jungpastor war und auch im SAT eine Zeit lang mitgepredigt hat, dass er, als er bei der Bundeswehr war, ganz am Anfang auf den Tisch gestiegen ist, so eine Blechkanne, Kaffeekanne, genau, gegengehauen, bung, 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 mit einem Messer oder so. Hört mal alle zu, ich bin Christ. Und sollten hier noch andere Christen sein, ich habe vor, hier so einen Bibelkreis zu installieren. Wir treffen uns dann und dann, wollen zusammen in der Bibel lesen und wir wollen beten. Es gab natürlich Pfiffe und großes Johlen und so, aber der war entschieden, ich werde von Anfang an mich zu Jesus bekennen. Und dann haben sie einige Wochen später, also wenige Christen haben sich da gefunden, dann haben sie Manfred Siebert eingeladen zu einem Konzert. Und an diesem Abend haben sich 6 Soldaten bekehrt, aufgrund dieses mutigen Zeugnisses. Und eines damals jungen Mannes, der kreativ geworden ist und überlegt, wie kann ich hier meine neuen Bekanntschaften mit meiner alten Bekanntschaft, mit Jesus in Verbindung bringen, bekannt machen. Nun, die Verunsicherung der Jünger, das kann man so schön verfolgen, der Apostelgeschichte, die Angst, die Schlaffheit nach der Kreuzigung von Jesus, und die man ja auch bei den ersten Begegnungen mit Jesus dann noch spüren kann, wo sie sich da auch hinter verschlossenen Türen da versteckt haben, die ist jetzt Erleichterung gewichen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt, werdet meine Zeugen sein. Die Geschichte mit Jesus geht weiter. Sie haben ihr Leben doch nicht in den Sand gesetzt, sollen sozusagen neu gefüllt werden. Der Ballon ist doch nicht geplatzt, da ist nur ist die Luft rausgegangen, wenn man so loslässt, gell? Dann saust das Ding durch den Raum und so. Dann lag es erstmal 3 Tage, aber jetzt, dann soll also sozusagen mit dem Heliumgas des Heiligen Geistes dieser Luftballon gefüllt werden, sodass er aufsteigen kann. Der Jesus hat uns den Heiligen Geist ja nicht hinterlassen, angekündigt und dann auch gegeben, damit wir irgendwie den Heiligen Geist nur fühlen sollen, wie so eine Art göttlichen Teddybären oder so, sondern der Heilige Geist ist eine, das nehmen wir hier zur Kenntnis, eine zweckbestimmte Gabe Gottes. Das ist wie bei einer Kollekte. Wenn eine Kollekte, wie sie heute Morgen angesammelt wird, wenn sie angekündigt wird, wir sammeln heute für, sagen wir mal, für die Bibelschule in Breckerfeld oder so. Und wenn das so als Zweck genannt wurde, dann aber ein Gutteil des Geldes abgezweigt würde, weil man hier unten vielleicht noch eine Klospülung oder ihr neue Monitorboxen brauchtet oder so, dann nennt man das eine Veruntreuung. Man kann den Leuten nicht sagen, dafür sammeln wir, aber in Wirklichkeit einen Teil oder sogar die ganze Summe für was anderes verwenden. Und es ist eine Veruntreuung, wenn du den Heiligen Geist, der für die Mission bestimmt ist, also der Zweckbestimmung dieser Kollekte ist für die Mission sozusagen, wenn du das nur für die Sanierung deines eigenen geistlichen Innenlebens verwenden willst. Also Jesus hat den Heiligen Geist nicht mit dem Stempel versehen, nur für den innergemeindlichen Gebrauch, sondern er hat ihn ausdrücklich abgestempelt für den äußeren Gebrauch, für die äußere Mission. Ihr werdet meine Zeugen sein, Und dann wird es konkret, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Dafür haben wir den Heiligen Geist. Nicht, dass wir irgendwie in schönen Gottesdiensten schöne Gefühle haben oder so. Das ist nicht der eigentliche Zweck. Und an diesem Vers dann, ihr werdet in Jerusalem, Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt meine Zeugen sein, da merkt man, wie literarisch hochwertig die Apostelgeschichte ist. Lukas hat sie durchgeplant, gegliedert und geordnet und hat ihr sozusagen ein Inhaltsverzeichnis gegeben. Das haben wir ja bei den meisten biblischen Büchern nicht unbedingt, aber die Apostelgeschichte hat ein Inhaltsverzeichnis. Das sind diese drei Punkte, Jerusalem, Judäa, Samaria und Ende der Welt. Vier Punkte sind es. Ja. Hier befinden wir uns in Jerusalem und hier wird sich in ein paar Tagen das Pfingstwunder ereignen, so wie bei uns auch, das Pfingstfest erwartet wird. Übrigens habe ich jetzt gelesen, dass das Jugendmagazin des Spiegel auf der Internetseite einen Beitrag veröffentlicht hat, wo ein Autor sagt, Pfingsten weiß nur noch, die Bedeutung von Pfingsten kennt nur noch der Papst. Und wir sollten solche Feiertage abschaffen und ein Volk identifiziert sich über seine Feiertage. Und dann haben sie Vorschläge für ganz neue Feiertage gemacht und so. Also diese Jahrhunderte alte Tradition, was unseren Vorfahren Hoffnung vermittelt hat, Weihnachten, Ostern, Karfreitag, Ostern, Pfingsten gehört dazu. Natürlich kannst du draußen die Leute fragen, die haben keine Ahnung, was Pfingsten ist, aber dann will man das dann heute so abschaffen, das brauchen wir nicht mehr, kann man anders benennen und so. Und damit gerät das, was mal auch in unserem Volk getragen hat, immer mehr in den Hintergrund, in Vergessenheit. Nun, hier geht es erstmal in Jerusalem darum, dass der Startschuss gesetzt wird, das Pfingstwunder, die Gemeinde wächst dann mit einem Schlag um diese 3000 Personen an. Warum? Weil Gott mit dem Heiligen Geist gewirkt hat, weil Petrus und Co. das Kommando aus Kapitel 8 befolgt haben, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem. Und dann geht die Apostelgeschichte weiter, berichtet, wie das Evangelium dann in ganz Judäa ausgebreitet wird. Und dann werden die Grenzen des jüdischen Kernlandes verlassen. Samaria wird mit dem Evangelium erreicht. Und auch hier ist noch nicht Schluss. Antiochia, Griechenland, letztendlich Rom, das Zentrum der zivilisierten Welt. Das Evangelium hat seinen Siegeszug angetreten in diesen 24 Kapiteln der Apostelgeschichte. Und dann endet dieses Buch nicht mit dem Tod von Paulus, sondern bereits als er in Rom ist und damit sozusagen der Auftrag aus Vers 8 erfüllt ist, bis ans Ende der Welt, bis also diese damals bekannte Welt in ihrem Zentrum auch mit dem Evangelium erreicht ist. Ob Paulus seine Ziele noch nach Spanien zu reisen noch erreicht hat, da ist man sich nicht ganz sicher, wird uns nicht berichtet. Aber die ganze bekannte Welt ist am Ende tatsächlich erreicht. Und in der Apostelgeschichte wird nur der Westen beleuchtet. Das muss man noch dazu sehen. Der gesamte Osten kommt hier gar nicht vor. Das mag an dem Kreis der Leute liegen, für die Apostelgeschichte geschrieben worden ist. Aber auch die anderen Jünger waren nicht untätig. Du hörst ja noch von Petrus ein bisschen, dann vorwiegend von Paulus und seinen Mitarbeitern. Waren ja keine Apostel, Silas und Barnabas und Timotheus und so. Waren ja nicht die der Zwölf, die das gehört. Ihr werdet meine Zeugen sein. Die anderen waren auch unterwegs und somit wurde Syrien von den Aposteln auf ihren Missionsreisen erreicht, Indien, eventuell sogar China. So überliefern das die Kirchenväter und wir haben keinen Grund, das zu bezweifeln. Also das Evangelium wurde tatsächlich in alle Ecken der Welt gebracht. Aber wenn jetzt der Auftrag schon von den ersten Christen abgearbeitet wurde, wenn das tatsächlich so umfassend gelaufen ist und erfolgreich, dass überall Gemeinden entstanden sind, dann könnten wir sagen, braucht uns das gar nicht weiter zu interessieren. Dann ist es ja geschafft. Aber jetzt schaut eben mal in euer Umfeld. Einfach nur mal so über den Gartenzaun oder gegenüber auf der anderen Straßenseite. Gibt es da Nachbarn? Habt ihr Bekannte, die Jesus noch nicht kennen? Ich bin davon überzeugt, die habt ihr, wir haben sie auch. Und die mit der Botschaft bekannt zu machen, dass Jesus auch für sie am Kreuz gestorben ist, das ist unser Auftrag. Also das gilt schon noch heute. Wie geht das? Nun, das geht indem, dass du Zeuge bist. Ein Zeuge vor Gericht muss wahrheitsgemäß berichten, was er mitgekriegt hat. Da geht es nicht um irgendwelche theoretischen Abhandlungen, um Streitgespräche, dass man Recht hat, dass es Gott gibt und dass die Bibel Recht hat oder so, sondern du musst einfach nur weitergeben, was du erlebt hast. Wenn er sagt, ihr sollt meine Zeugen sein, heute Morgen in der ersten Stunde stand einer, ich möchte ein Zeugnis geben, dann die Geschichte da in der Kirche, einfach nur, was dich begeistert, sagen. Man muss sich da nicht streiten und so und die Leute dann irgendwie durch Gespräche dann eher abschrecken, sondern ihr sollt Zeugen sein. Ihr müsst nicht als Theologen auftreten, als Rechthaber schon gar nicht. Erzähl, wie toll es ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Du brauchst kein abgeschlossenes Theologiestudium für sowas, sondern nur eine Entschlossenheit, aus Liebe zu Jesus, zu diesen Menschen zu gehen und den Auftrag von Jesus umzusetzen. Den Mut, die Kraft kriegst du, wenn Gott dir den Heiligen Geist versprochen hat, dann steht er dazu und dann bist du bestens ausgerüstet. Manche Christen, und vielleicht geht es manchen von euch auch so, klagen darüber, dass sie nichts von Jesus spüren, dass sie den Heiligen Geist nicht erfahren. Und damit ist für uns Pfingsten auch irgendwie sowas Nebulöses. Bist du damit beschäftigt, Menschen zu Jüngern zu machen? Seinem Versprechen um Kraft um den Heiligen Geist geht der Missionsauftrag, das Kommando voraus. Kraft würde den Jüngern geschenkt, damit sie seine Zeugen sein könnten, auftreten könnten. Wenn du dich kraftlos fühlst, dann investierst du vielleicht in falsche Sachen. Du wirst Kraft empfangen und dann sein Zeuge sein. Und das ist die größte, sicher herausforderndste, aber bedeutendste Aufgabe, die Jesus seinen Leuten am Ende hinterlassen hat. Und ein Vermächtnis, ein Erbe, so die letzten Worte sind von höchster Bedeutung. Natürlich ist es alles von Bedeutung, was Jesus gesagt hat, aber also die letzten Worte sind doch das, da fasst er nochmal das zusammen, worum es ihm eigentlich geht. Und ob das Matthäus 28 ist oder hier Apostelgeschichte 1, es geht Jesus um diesen Auftrag. Es stimmt, dass wir den Heiligen Geist erfahren können, wenn wir hier zusammen sind, innergemeindlich, wenn wir Gott preisen im Worship und so. Aber auf ganz besondere Weise zeigt er sich, wenn du auf dem Schlachtfeld draußen bist. Ich möchte mal noch die Verse, wie lange Zeit habe ich eigentlich? Bis Viertel vor? Oder? Auf jeden Fall. Dann lass uns mal noch Vers 9 nochmal lesen. Als er dies gesagt hatte, da wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Und als sie so gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr, was seht ihr rauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Wie erleichtert müssen die Jünger gewesen sein, als Jesus nach seinem Tod wieder zurückgekehrt ist. Und wie wesentlich ist die Auferstehung auch für uns, er lebt. Er hat sie ermutigt und ohne Ostern wäre es für mich eine Tragödie, dass Jesus bereits nach so wenigen Predigerjahren gestorben ist. Was für eine Verschwendung, dass er nur so wenig Menschen ansprechen konnte, zumal in so einem kleinen Teil der Welt. Aber Ostern hat alles verändert, die Auferstehung von Jesus. Dann hat Jesus die letzten Zweifel seiner Anhänger zerstreut und hat sie dann eben mobilisiert, für jene einflussreichste Mission der Geschichte, Jesus umzubringen, so hat Walter Wink mal gesagt, sei wie der Versuch, Löwenzahn auszurotten, indem dass man gegen eine Pusteblume bläst. Das Gegenteil wirst du erreichen. Ja? Und das hat sich in der Kirchengeschichte immer wieder bewiesen. Das ist nicht aufzuhalten. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche, so hat es der Kirchenvater Tertullian gesagt. Nun, Jesus war insgesamt noch 40 Tage geblieben, Vers 3, und verabschiedet sich dann von seinen Freunden. Und wenn der aufregendste Tag im Leben der Jünger der Ostersonntag war, wo sie es dann so langsam geschnallt haben, er ist wirklich auferstanden, dann war für Jesus der aufregendste Tag bestimmt der Himmelfahrtstag. Er, der Schöpfer, der so tief herabgekommen war, der so vieles aufgegeben hatte, machte sich auf den Weg nach Hause, so wie ein Soldat, der aus dem Krieg zurückkehrt, oder wie ein Astronaut, der seinen Raumanzug ablegt, weil er endlich wieder so in die vertraute Erdatmosphäre eindringt. Endlich daheim, endlich daheim. Diese wenigen Worte, die wir hier gelesen haben, Apostelgeschichte 1, beschreiben das, was wir Himmelfahrt nennen und am Donnerstag gefeiert haben. Jesus redet gerade noch mit seinen Jüngern und auf einmal hebt er ab und ist weg. Wolke davor. Die Jünger starren nach oben, sie gucken und gucken, aber es ist nicht zu sehen. Die Wolke, der Vorhang ist zu. Wie Kinder, die ihre Eltern verloren haben, stehen die Jünger sprachlos da. Siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und was seht ihr hinauf zum Himmel? Am Himmel war nichts zu sehen, der war leer. Wie oft fühlen wir uns wie die Jünger damals, die so angestrengt ins leere Blau des Himmels starren. Jetzt wussten die Jünger damals noch, was der Gegenstand oder die Person ihrer Hoffnung war. Heute gucken und hoffen viele so ins Blaue hinein. Ja, die suchen ihr Glück irgendwo, eure Nachbarn oder die Gegenüber und Kollegen. Die suchen Glück und merken auch, dass das, was ihnen Glück versprochen hat, nicht hält, was es verspricht. Und dann suchen sie weiter. Der moderne Europäer weiß eigentlich nicht mehr, dass er in Wirklichkeit nach Gott verlangt, wenn er nach dem Glück seines Lebens versucht. Was wird den Leuten alles angeboten, dass es ihnen besser geht und so? Braucht er nur mal die Werbung so nach dem Stichwort Glück und Zufriedenheit und so untersuchen. Das ist eine Sehnsucht, die da angesprochen wird. Vielleicht für viele die Vorstellung, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, völlig abgefahren. Und das ist natürlich also ein bisschen schleierhaft, was hier steht. Da fragt man sich, wie soll das gehen? Ich war vor ziemlich genau einem halben Jahr zwischen den Jahren mit meiner Frau im Theater. Kleine Komödie Düsseldorf, ist ein bisschen weltlich, aber da wir heute Morgen so unter uns sind, kann man das mal erzählen. Und wenn du dann so sitzt, war eine Komödie, die wir angeschaut haben, dann ist erstmal der Vorhang zu. Und da kannst du nicht durchgucken, der ist ziemlich dicht. Ja. Und dann sieht man so eine Szene und danach wird er wieder zugezogen. Und das hat ja auch einen guten Grund, weil dahinter soll ein Szenenwechsel vorgenommen werden und das geht den Zuhörer oder den Zuschauer nichts an. Im Gegenteil, das würde nur vom Eigentlichen ablenken und so. Das sollst du gar nicht sehen. Da kannst du noch so angestrengt versuchen zu gucken. Da wird also dieser Szenenwechsel vorgenommen. Und Himmelfahrt ist ein Szenenwechsel. Einst war Jesus auf der Erde und jetzt ist er im Himmel. Wie das geht, das bleibt uns verborgen. Was haben wir spekuliert in den vergangenen 3 Tagen über so manche Frage, wie das genau sein wird, was mit Sheol und Hades, Totenreich gemeint ist und wo kam Jesus denn hin? Und wenn er sagte, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein, ist das gleichzusetzen mit dem Schoß von Abraham oder ist das der Himmel gewesen, war er beim Vater, dann sagt er aber später zu Maria, fass mich nicht an, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgefahren. Was hat er dann also dem Schächer am Kreuz gesagt? Der Vorhang ist zu und es bleibt einfach verborgen. Und ich staune ja manchmal, dass so manche Referenten bei solchen Konferenzen mit einer Sicherheit Theorien von sich geben, wo ich mich frage, woher hat er das eigentlich? Da möchte ich an mancher Stelle lieber ein bisschen bescheidene, demütige Zurückhaltung an den Tag legen. Ja, und dann geben es natürlich viele ganz auf, sagen, das ist alles irgendwie ein bisschen widersprüchlich oder ist mir ein bisschen weltfremd und so. Und dann glauben sie das alles gar nicht mehr. Und wenn wir jetzt den Leuten draußen sagen, dass wir wörtlich an die Himmelfahrt glauben, dann sagen, da steigen die ganz aus. Ja. Und deswegen hat man ja auch aus dem Feiertag einen Vatertag gemacht, um dann ins Grüne zu fahren und blau wieder nach Hause zu kommen und so. Und damit ist ja das ganze wertvolle Fest auch absolut abgewertet. Himmelfahrt sei ein bisschen peinlich. Aber an Weihnachten, da rennen sie alle in die Kirche, obwohl es da eigentlich um genau dasselbe geht. Das ist ja auch ein Szenenwechsel, nur in umgekehrter Richtung. Da ist Jesus aus dem Himmel auf die Erde gekommen. Und ob jetzt vom Himmel her oder zum Himmel auf, das ist im Prinzip dasselbe. Es geht in beiden Fällen um den gleichen Himmel, aber nicht eben den Himmel, der so über uns ist. In 2. Korinther Kapitel 12 spricht Paulus von einem Menschen, der in den dritten Himmel entrückt wurde. Damals unter den Juden verstand man unter dem ersten Himmel die Wolken, so die Atmosphäre, dann die Sterne, also das Universum, der zweite Himmel und der dritte Himmel, das ist dann eben das, wo der Vorhang davor ist. Also wenn wir von Himmelfahrt sprechen, da geht es nicht darum, dass er hinter den Wolken geblieben ist, auch wenn es heißt, dass eine Wolke ihn aufgenommen hat, sondern er ist entrückt worden und war nicht mehr sichtbar. Also vielleicht erledigen sich die Bedenken von Zweiflern, wenn man also hört, dass der Himmel kein Ort ist, sondern dort ist, wo Gott ist. Der Himmel ist kein Ort, es ist vielmehr eine Dimension, würde ich sagen. Und jetzt liefert der Text hier keine Geheiminformation darüber, wie sich die Himmelfahrt genau abgespielt hat, wie das mit der Wolke war, welcher Erdgaskonfiguration das sich alles zusammengesetzt hat und so. Raumfahrt ist ein Ortswechsel. Da geht einer von der Erde aus und irgendwo da oben kann man den auch wieder ausmachen. Aber Himmelfahrt ist ein Szenenwechsel. Raumfahrt ist ein Ortwechsel, aber Himmelfahrt ist ein Szenenwechsel. Es geht darum, dass du ein Bewusstsein für den Himmel bekommst. Nun, am Ende der Welt wird Jesus wiederkommen, das sagen die Engel, darauf warten wir. Und das war auch Thema am vergangenen Wochenende bei der Prophetikon. Da wird so wenig drüber gesprochen. Jesus kommt wieder, Maranatha, Herr, Jesus, komm bald. Und bei diesem Ereignis, da werden du und ich und alle Zweifler als Augenzeuge dabei sein. Nicht bei der Entrückung, aber dann bei seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. Und siehe, er kommt in den Wolken, also genau so, wie die Jünger gesagt haben, so wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Wolken wird er wiederkommen. Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 ist das. Und jedes Auge wird ihn sehen. Siehe, er kommt mit den Wolken, jedes Auge wird ihn sehen. Und dann muss jeder den Tatsachen ins Auge sehen, vor der man bis dahin nur die Augen verschlossen hat, die Tatsache, dass Jesus lebt, dass die Bibel kein Märchenbuch ist, dass die Christen nicht gesponnen haben. Ob du noch lebst an diesem großen Tag oder ob du schon gestorben bist, jedenfalls bei diesem Treffen mit Jesus, da sind wir alle mit dabei. Und dann wird man sehen, dass Himmelfahrt rauf oder runter kein Problem ist, weil wir dann in völlig anderen Dimensionen uns befinden. Und dann werden vielmehr die Zweifler ein Problem haben, denn kommt Jesus wieder, um die Welt zu richten und man ist nicht versöhnt mit Jesus, dann ist es schwierig. Dann kommt er, um sein Reich aufzurichten und man ist nicht Teil dieses Reiches, weil man sich nie Jesus anvertraut hat. So, Menschen sind also eingeladen durch das Zelt in Monshausen und viele andere Möglichkeiten. Durch Literatur, die du weitergeben kannst, indem dass du so ein kurzes Zeugnis in der Kirche vom Kreuz gibst, Jesus ist auferstanden und die Leute das mal irgendwie verdauen lässt. Und du kannst dir heute Morgen neu vornehmen, ein Mitarbeiter von Jesus zu sein. Und dann können wir uns freuen auf den Tag, an dem Jesus wiederkommt. In einem Vortrag jetzt bei der Prophetikon hat Paul Zimplin, jetzt mittlerweile Ruheständler, aber 40 Jahre lang war er Lehrer in Prag an der Bibelschule, einen Vortrag gehalten über den Preisrichterstuhl Christi. Wann hast du das letzte Mal darüber eine Predigt gehört? Mich hat das schon bewegt, wie ausführlich Paulus im 1. und 2. Korintherbrief, auch Römer Kapitel 14, an anderen Stellen wird das thematisiert, dass wir einen Lohn bekommen werden. Dann erzählte Paul so eine Fabel oder wie er das nannte, von einem, der von so einem Wesen aufgefordert wurde, Steine zu sammeln. Sammel die Steine, die du hier siehst. Irgendwo waren sie da, so am See. Und dann sagt er, warum so? Du wirst dich freuen und du wirst dich ärgern. Morgen wirst du dich freuen und du wirst dich ärgern. Nur hat der junge Mann gesagt, dann sammle ich halt Steine. Und dann fing er an und hat gesammelt, ein bisschen halbherzig, weil er wusste ja nicht, was das für einen Sinn haben sollte. Und dann kam der nächste Tag und er stellt fest, dass sich jeder Stein in einen Diamanten verwandelt hat. Und dann hat er sich gefreut über alle die er gesammelt hat. Aber er hat sich auch geärgert, über, dass er nicht viel mehr zusammengebracht hat. Und das wird es sein. Wir haben Möglichkeiten, den Herrn Jesus zu bezeugen. Wir sollen seine Zeugen sein und hier und da tun wir das. Und das erfüllt uns selber mit Freude und mit Erfüllung. Das ist der Sinn unseres Lebens. Aber ich glaube, wir werden, davon sprach Paul auch, wir werden beschämt werden. Auch vor diesem Thron, weil wir an so vielen Stellen geschwiegen haben. Weil wir an uns gedacht haben und diesen großen Tag nicht mehr vor Augen haben. Der Herr Jesus kommt bald wieder. So wie ihr ihn habt auffahren sehen, so wird er wiederkommen. Vielleicht heute noch, vielleicht im Laufe dieser Zeltwoche, im Laufe der nächsten Woche. Es kann gut sein, dass es dieses Jahr passiert. Lasst uns Steine sammeln. Lasst uns seine Zeugen sein. Amen.